Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. In jedem Musikgenre und in jeder Zeitepoche findet man sie, die hohe Gesangskunst. Heute geht es aber nicht um Opern oder Kunstlieder, auch nicht um beeindruckende Soulstimmen oder die sogenannten Pop-Diven. Vielmehr geht es heute um mehrstimmigen Männergesang der 1920er und 1930er Jahre. Die Revelers waren eine äußerst erfolgreiche amerikanische Gesangsgruppe. Sie haben einen neuen Klang geschaffen und ihre Musik war auch in Deutschland damals sehr beliebt. So haben sie geklungen.
Oh boy, I'm lucky, I'll say I'm lucky, this is my lucky day. Now I'm in clover, I'm glad all over, I wanna shout hooray.
Lucky Day war das, ein schöner Shellac-Sound. Und nach diesem Vorbild formierten sich in Berlin die Comedian Harmonists. Fünf Stimmen mit Klavierbegleitung und diese Gruppe war wirklich eine Attraktion. In vielen Ländern wurde konzertiert und auf Plakaten wurden sie angekündigt als die Meister der frohen Sangeskunst oder als das weltberühmte deutsche Meistersextett. Über 60 Platten wurden aufgenommen, obwohl sie nur von 1927 bis 1935 zusammen waren, also nur 8 Jahre. Trennen musste sich die Gruppe aufgrund des Reichskulturkammergesetzes, ein Instrument der nationalsozialistischen Kulturpolitik zur Gleichschaltung aller Bereiche des Kulturlebens und zur Regelung der sozialen und wirtschaftlichen Belange der Kulturschaffenden. Mit anderen Worten, jüdische Komponisten, Textdichter oder Verlage waren verboten und Juden durften nicht auf die Konzertbühnen. 3 der 6 Comedian Harmonists waren jüdischer Abstammung. Diese gingen ins Exil, zuerst nach Wien und dann in die USA. Die Gruppe war somit aufgelöst. 1998 bekamen die Comedian Harmonists den Echo für das Lebenswerk, ein paar Monate vor dem Tod des letzten noch lebenden Mitglieds. Viele ihrer Lieder sind bis heute unvergessen. Eines davon ist »Mein kleiner grüner Kaktus«.
So 20 Arten von Rosen, Tulpen und Narzissen leisten sich heute die kleinsten Leute, das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, hollari, hollari, hollaro. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mond, hollari, hollari, hollaro.
Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meine Kaktus und der stecht, der stecht.
Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, hollari, hollari, hollaro.
Man findet gewöhnlich die Frauen ähnlich den Blumen, die sie gerne tragen. Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich, was sollen die Leute sonst von mir sagen?
Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, hololari, hololari, hololaro, bam, 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 badam. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mond, hololari, hololaro, hololaro.
Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht.
Oh. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, hollari, hollari, hollaro.
Heute um 4 klopft's an die Türe, Nanu Besuch so früh am Haare. Es war Herr Krause vom Nachbarhause, der sagt, verzeihen Sie, wenn ich fahre. Sie haben doch eine Kaktus auf Ihren kleinen Balkon, hollari, hollari, hollaro. Der fiel soeben runter, was halten Sie davon, hollari, hollari, hollaro.
Der fiel ja aufs Gesicht
ob's Gaumen oder nicht. Nun weiß ich, dass ihr kleiner grüner Kaktus sticht.
Wir waren sie ihren Kaktus, ihr fehlt nichts anderswo.
Holleri, holleri, hollero. Para, 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 para.
Die Gesangskapelle Hermann ist ein österreichisches Vokalensemble. Ich habe sie zu dieser Podcast-Folge eingeladen, weil sie, wie die Comedian Harmonists auch, zu 15 und a cappella auf höchstem Niveau singen. Seit 2010 wurden 5 Studioalben aufgenommen. Gesungen wird im Dialekt über urösterreichische und andere Gegebenheiten. 2021 gab es die erste Amadeus-Nominierung in der Kategorie Jazz World Blues und die zweite heuer, 2025. Würden wir diese Folge im März aufnehmen, dann könnte ich vielleicht schon sagen, dass die Gesangskapelle Hermann den Amadeus 2025 in der Kategorie Jazz World Blues gewonnen hat. Bernhard und Joachim, wenn man euch live auf der Bühne erlebt, geht man danach nicht nur beschwingt und frohen Herzens nach Haus, sondern man hat wirklich eine unterhaltsame Zeit, wenn ihr auf der Bühne steht. Können wir jetzt eigentlich ein seriöses Gespräch über A Cappella-Gesang führen oder werden wir jetzt nur umeinander blödeln?
Das muss sich zeigen. Also wir sind jetzt schon irgendwie auf ein Gespräch eingestellt, aber...
Ich eh auch.
Es also, kann auch immer woanders hin abbiegen. Also schauen wir mal, würde ich sagen.
Ich würde sagen, ich bin total optimistisch. Ich habe mich akribisch vorbereitet, thematisch, inhaltlich. Also es kann durchaus seriös werden.
Sehr lobenswert. Okay, das heißt, du, Bernhard, wirst dann mehr Redezeit haben oder weil du vorbereitet bist?
Nein, das ist, liegt dann an dir. Du leitest ja das Gespräch und... Wenn du eine gescheite Antwort haben willst, dann musst du mich fragen.
Okay, so machen wir es.
Und ansonsten verweise ich auf den Kollegen.
Ja, also der Spaß auf der Bühne, was ihr auf jeden Fall gemeinsam habt, denke ich, mit den Comedian Harmonists, ist, dass das Publikum ja überhaupt nicht hören darf, wie schwierig das eigentlich ist. Das heißt, die Musik soll ja möglichst leicht und beschwingt klingen. Und was dahinter steckt, soll man gar nicht so spüren. Ist das richtig?
Ja.
Auf jeden Fall.
Das wäre jetzt generell mein Zugang zum Musizieren, dass das nicht wie eine virtuose Fingerübung ausschauen soll, sondern oder auch ein Kraftakt, sondern dass es ja letztlich um die Musik geht. Und es ist sicher einfacher zu hören, wenn es nicht nach, boah, ist das anstrengend, da leidet man ja dann vielleicht auch mit. Also ich glaube, man kann dann auch besser Inhalte transportieren, wenn nicht dieses kunstfertige Vehikel dazwischen steht.
Wir machen es halt schon so lange. Man kann die Sachen dann gut und muss nicht im Idealfall nicht so viel drüber nachdenken, wie geht das jetzt, und denkt dann tatsächlich mehr über die Bühnenshow nach. Und das Musikalische, das steht eh schon.
Ja, das ist schon ein Zeichen der Zeit auch irgendwie, dass es halt nicht mehr reicht, nur schön zu singen oder nur gut in einem Instrument, in dem Fall halt die Stimme, zu sein. Man muss schon ein bisschen mehr bieten. Und wenn du sagst, das geht dann eh von allein, dann ist es eh aufgegangen, ne?
Ja, also halt über die Jahre. Also wir haben uns schon zusammengesungen und arbeiten. Es gibt dann auch die Zeiten, wo man konkret dann an dem Musikalischen arbeitet. Aber die Zeit ist halt nicht dann da, wenn man sich konkret auf ein Konzert vorbereitet. Das ist eher, wenn man das Programm macht, würde ich sagen. Und dann stehen andere Sachen im Vordergrund.
Mhm. Aber es ist eine sehr spannende Frage, ob das ein Zeichen der Zeit ist. Das weiß ich vielleicht ja eigentlich gar nicht.
Wir wollen ja auch irgendwie, dass wenn wir jetzt immer nur singen würden und es wäre rundherum jetzt nicht so viel, würde uns auch ein bisschen fad werden. Und deswegen schauen wir auch, dass es für uns irgendwie abwechslungsreich bleibt auf der Bühne. Und dann kommen diese spontanen Sachen dazwischen eben ins Spiel.
Man könnte ja auch sagen, das ist genauso eine Kunstfertigkeit. Also dieses Nonsensreden, und die Menschen müssen dann im Publikum überlegen, ist das jetzt irgendwie alles Teil der Show oder sind die jetzt gerade wirklich irgendwie mit einem Konflikt intern beschäftigt oder so. Also man führt sich selbst und auch das Publikum ein bisschen aufs Glatteis. Haben wir irgendwie, glaube ich, ein bisschen kultiviert jetzt so über die Jahre. Ja. Natürlich ist es eine große Unterhaltungsshow. Das ist meiner Meinung nach wahrscheinlich auch das, was wir wollen, und das haben wahrscheinlich, glaube ich, auch die Comedian Harmonists wollen. Also, dass das Gesangliche gut funktionieren muss, ist quasi so ein bisschen die Basis.
Mhm. Ja, wobei bei denen war in erster Linie, glaube ich, einfach im Fokus, was ganz was Neues zu machen und davon leben zu können. weil die waren alle, oder einige davon waren ausgebildete Sänger und konnten aber in Opern, Chören oder im Kirchenchor halt nicht überleben mit ihrer Kunst. Und somit ist die Gruppe entstanden. Man wollte halt was Eigenes, Neues schaffen, natürlich nach dem Vorbild von diesen Amerikanern halt, von den Revelers.
Ja, also es war natürlich eine ganz andere Zeit, da war tatsächlich Armut ein sehr weit verbreitetes Thema und das haben wir jetzt natürlich in einer ganz anderen Ausgangsposition. Vielleicht ähnlich ist sicher auch der Fakt, dass wir auch was Neues auf eine gewisse Art und Weise ausprobieren wollten. Und ich denke jetzt immer wieder drüber noch, so viele vergleichbare Gruppen gibt es eigentlich gar nicht. Also natürlich gibt es viele A Cappella-Gruppen, und dann gibt es schon weniger A Cappella-Gruppen, die eigene Lieder schreiben oder ausschließlich eigene Lieder performen. Dann gibt es wahrscheinlich nur mehr weniger, die das im Dialekt machen und trotzdem gleichzeitig diesen Pop-Anspruch haben. Mhm. Also das ist so unser Ding irgendwie.
Wenn uns immer wieder die Frage gestellt wird, was macht sie genau für Musik, dann da erschließt sich das für mich dann schon so ein bisschen, dass das schon auch was Eigenes ist und was Besonderes, weil das so schwierig zu beantworten ist. Und ich sage dann genau die Sachen, die du gerade gesagt hast, Bernie. Und, aber es gibt jetzt irgendwie auch nicht unbedingt ein Genre für uns. Mhm. Deswegen auch diese Jazz-World-Blues-Geschichte beim Amadeus, da werden immer die Sachen zusammengeworfen, die nirgends richtig reinpassen auch.
Das war damals ein bisschen anders, weil damals waren es einfach Schlager, die sie halt dann auf Deutsch gesungen haben. Hören wir uns nochmal so ein Stück von den Comedian Harmonists an, wo man diese Perfektion im Singen hört. Das Lied heißt Ich hab für dich einen Blumentopf.
Ich hab für dich den Blumentopf bestellt und hoff, dass dir der Blumentopf gefällt. Es ist der schönste auf der Welt. Drum gieß mir meinen Blumentopf, dass der sich lange hält. Geh mir mal in die Pflanz, vom Scheitel bis zur Sohle, und sein armes Herze brannt, glühen viele Kohle. Doch dass ihm an Gold gebracht, schenken Herz und Zobel, der zu seiner Holden sprach, einfach aber Nobel. Ich hab für dich den Blumentopf bestellt, und hoff, dass dir der Blumentopf gefällt. Es ist der schönste auf der Welt. Drum gieß mir meinen Blumentopf, dass er sich lange hält.
Den Blumentopf bestellt und hofft, dass dir der Blumentopf gefällt. Es ist der schönste auf der Welt. Drum gieß mir meinen Blumentopf, dass er sich lange hält.
Das Verhältnis Text und Musik. Was ist zuerst oder was ist eurer Meinung nach wichtiger? Die Musik oder der Text?
Ich glaube, das ist Geschmackssache. Also wenn man jetzt Leute fragt, die uns gerne hören, dann wird es wahrscheinlich 50-50 ausgehen, kann ich mir vorstellen. Also viele kommen, weil sie einfach gern schönen Gesang hören wollen und andere haben vielleicht in den extremsten Fällen gar nicht so viel für Musik über, lachen aber dann irgendwie 2 Stunden. Und finden es urlustig, dass wir da irgendwie diverse Klischees irgendwie ein bisschen ausschlachten und so dahin witzeln. Und für mich selber kann ich es auch nicht so genau entscheiden. Also ich bin da auch sehr zwiegespalten und würde sagen, im besten Fall geht es so gut ineinander, dass dann tatsächlich was sehr, sehr Gutes entsteht.
Also in meiner Biografie, ich habe mich voll, also so ausschließlich über die Musik genähert dem Thema A Cappella-Gesang jetzt konkret. Und mir ist es da irgendwie nur um den Klang gegangen. Und dann und das hat sich aber stark verändert halt. Ich bin dann trotzdem eher, glaube ich, auf der Musikseite. Aber natürlich ist es nicht so leicht zu entscheiden und der Text muss schon irgendwie passen.
Wir sind vielleicht auch aus dem Grund entstanden. Ich habe schon a cappella gesungen früher und in Chören gesungen, habe aber immer Probleme gehabt mit der Textebene. Ich wollte dann irgendwie so einen Spagat auch zur Gegenwart hinkriegen, weil mir das ja auch wichtig war. Ich habe immer Musik komponiert und wollte dann auf Kampf mal mehr das nächste romantische Gedicht vertonen oder so, sondern ich habe mir immer gedacht, das kann man doch irgendwie hinkriegen, dass man zur Gegenwart und den gesellschaftlichen Konfliktfeldern irgendwie einen Bogen spannen kann. Und da sind dann eigentlich so ein bisschen die ersten textlichen Gehversuche entstanden.
Na, ich frage deshalb auch, weil es eben im Falle von Mein kleiner grüner Kaktus so war, dass der Ursprung eigentlich eine Orchesternummer war, wo ein bisschen dazu gesungen worden ist. Und zwar von den Comedian Harmonists selbst. Sie haben da Französisch gesungen. Sie waren ja sehr viel unterwegs und haben auch in mehreren Sprachen gesungen. Und in dem Fall war es der Schlager J'aime une Tyrolienne. Und das klingt so.
J'aime une Tyrolienne. Comme un vrai Tyrolien. J'aime une Tyrolienne comme un vrai Tyrolien.
Tiroli, Tirola, Tirola.
Elle m'apprend sans peine le doux amour alpin.
Tirolo, Tiroli, Tirola.
Dans ses vallons jolis et sous ses monts exquis, je glisse mes baisers comme un champion de ski. J'aime une Tyrolienne comme un vrai Tyrolien.
Tiroli, Tirola, Tirola.
Mit einem guten, später dann eben deutschen Text und einem guten Arrangement kann man auch so ein Lied zum Hit machen. Bei den Comedian Harmonists hat der Gründer selbst, der Harry Frommermann, hat das meiste arrangiert. Das ist eine eigene Kunst. Wir reden jetzt immer von einem Männerquintett, ja? Und es ist aber die Stimmenaufteilung auch so eine große Frage oder eine Sache, die einen großen klanglichen Unterschied machen kann, weil die Comedian Harmonists hatten einen Bass und einen Bariton neben den drei Tenören. Und ihr habt aber zwei Bässe. Wie flexibel ist denn der zweite Bass? Das bist eh du, Joachim, oder?
Das kommt aus einem, ich glaube, das ist aus dem Wikipedia-Eintrag von uns oder so. Ja. Ich bin überhaupt kein Bass.
Ah, du bist
das
gar kein Bass.
Ich bin ein höherer Bariton eigentlich.
Ah, okay.
Ich habe damals einfach, weil da waren wir noch zu acht und da war einfach dieser Platz im ersten Bass frei, mhm, und habe dann da, das waren fast alles vierstimmige Arrangements und ich habe da einfach die dritttiefste gesungen und das ist sich ausgegangen. Ich bin aber eigentlich ein hoher Bariton.
Okay, das heißt, ihr seid eh genauso besetzt wie die Comedian Harmonists.
Wahrscheinlich.
Ja, wobei eigentlich der einzige richtige Tenor bei uns ist, würde ich sagen, der Simon von seiner, ja, natürlichen Stimmlage. Dann haben wir drei Baritöne und dann einen Bass. Das bist du.
Das heißt, die Stimmenaufteilung für die Musik an sich, wie sie dann entsteht, so wie ihr das gerade geschildert habt, ist dann auch flexibel in Wahrheit, oder?
Ist sehr flexibel. Da wird dann oft überlegt, zu welcher Stimme passt diese Liedstimme, die wir da geschrieben haben, oder wer kann das am besten interpretieren oder bei wem klingt es am besten. Und es ist nicht unbedingt eine Lagenfrage, weil da sind wir schon recht flexibel.
Genau, also bei mir, ich bin tatsächlich einfach der Einzige, der da annähernd irgendwie nach unten Möglichkeiten hat und deswegen scheiden die anderen alle irgendwie aus. Aber was so den Rest betrifft, kann man da sehr gut mischen. Aber es ist sicher auch dann eine rhythmische Frage, weil doch im Basssegment bei uns zumindest viel an dem Rhythmusteppich gelegt wird und da ergänzen wir uns, glaube ich, auch sehr gut. Also wir haben oft sehr verzahnte Stimmen ineinander, wir stehen nebeneinander, das hat sich schon sehr bewährt. Manchmal singen wir zweistimmig irgendwas im tiefen Bereich. Also das
machen dann schon oft wir, ja, stimmt.
Genau.
Aber das ist eben auch so ein Punkt, wo ich vorher gesagt habe, es muss irgendwie leicht rüberkommen, dass es ist schon eben... Es ist leicht, aber es ist trotzdem alles ausgecheckt.
Es ist natürlich viel Arbeit. Das ist kein, keine Frage.
Das ist sehr spannend, weil in diesen Interviews von den Comedian Harmonists ist ja dann auch sehr oft erwähnt worden, was waren die Stärken und Schwächen der einzelnen Mitglieder und dass die Arrangements einfach total auf diese Stärken und Schwächen hin geschrieben wurden. Und das würde ich für uns auch zu 100% unterschreiben. Also wir haben alle sehr unterschiedliche Stimmen mit diversen Vor- und Nachteilen natürlich und dementsprechend funktionieren dann die Arrangements auch nur so.
Ja, dann hören wir uns doch jetzt endlich mal was an von euch. Dann sag doch du, Joachim, bitte die Nummer an. Du hast es geschrieben. Sag sie doch so an, wie du es auf der Bühne auch machst.
Ich sag die auf der Bühne nicht an, aber ich kann sie trotzdem gerne ansagen.
Du schaffst es, ja.
Ich werde es schaffen. Okay, dann hören wir jetzt eine Nummer von unserem aktuellen Album Sehr sogar. Eigentlich ist das ein bisschen ein Lied über Verkehrswende oder Werbung dafür. Käseplatte heißt das.
Wer uns kennt, weiß, dass wir am liebsten mit dem Zug fahren. Diese Entscheidung fällt uns heute auch nicht recht schwer. Wichtig im Kampf gegen den Klimawandel ist die Reduktion des Individualverkehrs. So weit, so klar, doch ich muss sagen, es ist nicht alles, was mich bewegt. Denn ich bin schon auch egoistisch motiviert. Im Speisewagen warten kurz versteckt ganz hinten im Menü. Annehmlichkeiten, die werden selten nur serviert. Die Käseplatten im Railjet. Jeder, dem's nicht schmeckt, hat's einfach nie probiert. Die Käseplatten im Railjet. So fein hat man auf Reisen noch nie diniert. Die Käseplatten im Railjet. Ein würziger Hauch von Schätze, der dich verführt. Es wirkt das Leben auf der Bühne glamouröser, als es sich bei näherer Betrachtung wirklich zeigt. Es wirken Menschen auf der Bühne auch viel größer, so mancher Fan war schwer enttäuscht im Backstage-Bereich. Und daher sucht man stets auch wegen die Fassade zu bewahren. Man will ja doch nach außen hin noch wandeln scheinen. Und auch im Zugton ist es wichtig, weil's ja jeder sehen kann. Was Exklusives zu bestören, was kann das sein? Die Käseplatten im Railjet, jeder, dem's nicht schmeckt, hat's einfach nie probiert. Die Käseplatten im Railjet, so fein hat man auf Reisen noch nie diniert. Die Käseplatten im Railjet, ein würziger Hauch von Jetset, der dich verführt.
Gorgonzola, Gorgonzola.
Mozzarella, la la la.
Gorgonzola,
Mozzarella, la la la.
Gorgonzola,
Gorgonzola.
Das Schöne bei der Nummer ist, wenn man die live erlebt, dann darf man mitmachen im Publikum, weil da gibt es den Käsechor.
Genau, das ist so geplant als Publikumsbeteiligung. Die Idee hat, glaube ich, der Stefan gehabt, dass wir da einen absurden Käsechor mit dem Publikum singen. Das ist immer recht lustig live.
Also was wir jetzt auch sehr schön gehört haben, ist einfach, wie sich's wirklich so im Laufe des letzten Jahrhunderts oder der letzten Jahrzehnte halt verändert hat, jetzt der Sound sowieso und auch die Art zu singen, das Rhythmus natürlich alles, ist alles anders, aber trotzdem, was man unterscheiden muss beim A Cappella-Gesang, ist ja diese A Cappella-Gruppen, die sehr viel mit Beatboxen und mit der Mikrofontechnik einfach machen, wo man dann eben nicht weiß, sind das jetzt Instrumente oder nicht. Und eben das, was ihr macht oder was auch die Comedian Harmonists gemacht haben, wo halt der Schwerpunkt wirklich am Singen ist. Gibt es da in eurer Branche oder in eurem Bereich da eben zwei Lager, wo die einen sagen, na, A Cappella muss man so machen oder das darf man nicht so machen, oder ist das einfach am Ende des Tages nur Geschmackssache, wie man sich's gerne anhört?
Ich weiß gar nicht, wir sind jetzt gar nicht so tief drinnen in der A Cappella-Szene, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob es die überhaupt in der Form so stark gibt in Österreich. Also man kennt natürlich dann schon ein paar andere Gruppen, aber die kommen und gehen und es ist dann oft gar nicht so langlebig. Aber für mich sind auf jeden Fall die Comedian Harmonists schon so eher klangliche Vorbilder. Und dann würde ich auch noch sagen, die Prinzen. weil bei beiden Formationen ich immer das Gefühl habe, da geht es jetzt gar nicht so sehr um A Cappella-Musik, sondern das funktioniert so gut, dass es einfach wie eine Band oder wie ein Ensemble ist. Und es braucht auch gar nicht den Zusatz, eine A Cappella-Formation, sondern das ist einfach eine gute Band. Und
so verstehen wir uns eigentlich
so
auch.
So verstehen wir uns auch und das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Also ja. Wir machen jetzt vermehrt mit Instrumenten, bei den Comedian Harmonies zwar ein super Pianist dabei, die Prinzen haben immer einen Schlagzeuger und einen Live-Bassisten gehabt eigentlich. Und dann ist es irgendwie nicht mehr so relevant, also dieses A Cappella-Ding an sich. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen die Eigenwahrnehmung.
Das ist sicher bei jedem anders.
Und von außen sieht man es natürlich schon sehr stark, als das sind ja die nur singen. Aber jetzt weiß ich gar nicht. Die Frage der Lagerbildung.
Ja, genau.
Ja, ich kann das überhaupt nicht beurteilen, ob es das gibt.
Ich habe halt wahrscheinlich einfach nicht so viel über für Gruppen, die dann einen Popsong, der in sich extrem gut ist, nachbauen, nur mit Stimmen, nur um zu zeigen, hey, wir können es auch möglich so machen. Mhm. Da bin ich immer eher der Meinung, mach doch deinen eigenen Sound. Mhm. Mhm.
Da war schon wesentlich spannender Bauchklang zum Beispiel, die dann halt in eine ganz andere Richtung gehen und ihren eigenen Sound da finden. Das war für mich schon sehr spannend auch. Also jetzt, weil mich interessieren jetzt auch nicht so diese A Cappella-Gruppen mit Beatbox. Ist jetzt nicht mein Lieblingssound, aber wenn man dann das ein bisschen spannender gestaltet, wie das eben bei Bauchklang war, das war schon cool.
Mhm. Aber trotzdem ist doch der Unterschied, dass je mehr Beatbox dabei ist, je mehr, sage ich jetzt einmal, elektronischer Sound, um die Leute auch zum Staunen zu bringen, hey, das sind nur Stimmen, die Gruppen sind die großen Hallen füllen. Also Pentatonix zum Beispiel, wenn die, wo oft die machen, die füllen Stadien und riesige Hallen. Also die sind dann nicht in der Kleinkunstbühne unterwegs, so wie, bleiben wir bei dem Begriff, reine A Cappella-Gruppen, ja, sondern die machen dann diese große Popgeschichte, sind in Filmen dabei und ich weiß nicht was. Ja. Oder Naturally Seven, das sind halt jetzt die amerikanischen Beispiele.
Wenn man jetzt zum Beispiel wieder die Prinzen hernimmt als Beispiel, die auch sehr erfolgreich waren, das ist dann eher unser Ansatz. Wir würden dann nicht, oder wir machen das ja auch, wir nehmen dann halt einfach ein Schlagzeug im Studio oder ein echtes Klavier und versuchen das nicht zu imitieren mit der Stimme. Mhm. Also da haben wir überhaupt keine Berührungsängste, das so aufzumachen. Aber wir spielen auch nicht im Stadion. Vielleicht ist das auch das Problem.
Na, vielleicht kommt das noch. Ich wollte eigentlich sagen, dass einfach der Geschmack der Masse. Also vielleicht ist das jetzt auch zu oder vielleicht ist das irgendwie zu schwarz-weiß. Die Masse liebt die elektronischen Sounds und die kleinere Menge an musikbegeisterten Menschen mag halt dann das reine Pure. So wäre jetzt meine Interpretation.
Ja, das mag schon sein, aber man muss dann auch fairerweise sagen, es gibt jetzt, glaube ich, keine Gruppen in Österreich, die Stadien bzw. Hallen füllt mit Beatbox A Cappella. Mhm. Also Pentatonix ist sicher auch, mit denen habe ich mich jetzt nicht so viel auseinandergesetzt, aber das ist halt auch ein popkulturelles Phänomen für sich. Also die haben wahrscheinlich genauso eine Eigenständigkeit und haben da wie jeder Pop-Act irgendwie einen Nerv der Zeit getroffen. Mhm. Weil immer dieser Schmäh, es ist alles nur mit dem Mund gemacht, der funktioniert ja nicht ein ganzes Konzert lang, glaube ich. Also das sind dann diese ersten zwei, drei Nummern, wo alle dann staunen, aber irgendwann
hört man die Musik.
Ist ja anstrengend, wenn man durchstaunt sozusagen und dann geht es ja trotzdem um das, was passiert und die werden das total gut machen, nehme ich mir an. Also so wie ja überhaupt irgendeinen Erfolg absprechen will, weil das ist eine Leistung, die es zu respektieren gilt, wenn man für zwei Stunden oder nur länger ein Publikum begeistert, gut unterhält, zum Nachdenken bringt, was auch immer. Mhm. Also das haben wir alle einen Respekt.
Was also wirklich oft vergessen wird, ist, dass die Comedian Harmonists, wenn die aufgetreten sind, nie Mikrofone hatten. Das wäre natürlich heute wahrscheinlich undenkbar, oder?
Also vor allem bei uns mit unseren schwachen Stimmen. Wir können singen für 20 Leute circa. Das geht.
Ohne Mikrofon.
Ja.
Nein, man müsste dann auch Arrangements wieder umdenken. Also die haben ein Klavier gehabt, das tragt sich ja irgendwie als Basis und dann kommen da 5 Stimmen dazu. Aber die Stimmen, die hatten, die ja da auch in dem klassischen Feld ausgebildet waren, die haben wir jetzt einmal zum Gutteil nicht und einen großen Saal für 1500 Leute, naja, das wird sich nicht ausgehen bei uns.
Ja.
Ehrlicherweise.
Ehrlich. Ja, das war, du hast vorhin, glaube ich, gesagt, den Satz, man muss das auch im Kontext der Zeit sehen. Damals hat halt niemand ein Mikrofon gehabt. Es war ja nicht nur so, dass nur die Comedian Harmonies kein Mikrofon hatten, sondern niemand ist mit Mikrofon aufgetreten. Also so gesehen, das Publikum war wahrscheinlich auch eine gewisse Lautstärke im Konzertsaal gewohnt.
Ja.
Wahrscheinlich sind dann eh die in den hinteren Reihen schon so mit dem Gedanken ins Konzert gegangen. Na, hoffentlich höre ich ein bisschen was. Oder so.
Und ich meine, man muss, also im klassischen Konzertsaal, das ist ja, wir singen ja dann auch manchmal im Konzerthaus oder so, also jetzt nicht im großen Saal, sondern im Mozartsaal.
700 gehen passen da rein. Mhm.
Und da ist natürlich, also die Säle sind natürlich akustisch dann schon so, dass man da halt akustische Musik auch hinten gut versteht. Und das kommt uns dann nicht entgegen, weil wir ja immer verstärkt spielen. Und da schaukelt sich dann der Hall so auf. Und das ist dann. Genau, also gegenteilig. Da hätte man die Comedian Harmonists besser verstanden als uns vielleicht, wenn man über die Anlage dann sich halt der Hall so aufschaukelt. Mhm.
Und ich sage jetzt einfach mal ganz frech, dass wir sicher mal ein Programm machen werden, wo so um einen akustischeren Sound auch gehen wird und vielleicht werden wir eh irgendwann einmal im Mozartsaal unverstärkt singen.
Ja.
Also ich würde es jetzt nicht ausschließen, weil...
wir haben schon öfter darüber geredet.
Uns gibt es ja noch hoffentlich sehr lang und da werden noch viele Ideen entstehen und so eine akustische, vielleicht ein bisschen klassisch angehauchtere Musik würde mir persönlich total taugen. Und da müssen wir vielleicht noch ein paar Jahre öder werden, damit es dann auch besser passt vielleicht.
Wir haben ja auch schon manchmal in Programmen dann diese eine Nummer von den Comedian Harmonists gesungen. Die haben wir dann teilweise auch unverstärkt gesungen. Also das haben wir...
Welche waren das?
Irgendwo
auf der Welt. Auf der Welt.
Ah, ja.
Das ist genau. Ja eigentlich vielleicht sogar mein Lieblingslied.
Von Ihnen?
Von Ihnen. Also ich glaube, es ist nicht von Ihnen, aber es ist von Ihnen bekannt geworden. Und das war dann, ich glaube, bei unserer Jubiläumsrevue 10 Jahre Gesangskapelle. Haben wir dann einen Moment gehabt, wo wir dann quasi so im Halbkreis noch vorgehen und dann diese Nummer singen, unverstärkt. Und das war schon sehr cool.
Ja. Gänsehautmoment.
Ja, doch.
Manchen hat es besonders gut gefallen, anderen hat es nicht so gut gefallen. Aber ich finde, es war
das
schon
Das sind
gut.
dann wieder die Fraktionen, ja. vielleicht die einen, ja. die wegen der Musik kommen und die anderen, die sich denken, naja, das ist ja gar nicht lustig ja. oder so.
Ich meine, das ist natürlich auch ein Lied, das insbesondere sehr rührend ist, wenn man das in dem ganzen Kontext des Nationalsozialismus dann auch noch betrachtet.
Absolut.
Hören wir uns das doch gleich einmal an.
Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück und ich träum davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit. Träum davon schon lange, lange Zeit.
Wenn ich wüsst, wo das ist, ging ich in die Welt hinein.
Denn ich möchte einmal recht so von Herzen glücklich sein. Irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an. Irgendwo, irgendwie. Ich hab so Sehnsucht, ich träum so oft, eins wird das Glück mir nah sein. Ich hab so Sehnsucht, ich hab gehofft, bald wird die Stunde da sein. Tage und Nächte wart ich darauf, ich geb die Hoffnung niemals auf. Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück und ich träum davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit und ich träum davon schon.
schon lange, lange Zeit. Wenn ich wüsste, wo das ist, ging ich in die Welt hinein, denn ich möchte einmal recht so von Herzen glücklich sein. Nirgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an. Irgendwo, irgendwie, irgendwo, irgendwo, irgendwie, irgendwo.
Also was man bei uns vielleicht nicht so kennt, ist das Musical über die Comedian Harmonist. Es gibt ein Musical, ich muss gestehen, ich habe es auch im Zuge der Recherchen jetzt entdeckt, und zwar heißt das Harmony. Das erzählt die Geschichte von den Comedian Harmonists, und geschrieben hat das der Barry Manilow. 1997 war die Uraufführung. Ihr kennt das offensichtlich
auch. Nein, ich habe es tatsächlich aber auf Wikipedia gelesen, dass es gibt.
Ah, das, ja.
Aber kann man nichts darunter vorstellen.
Ja, na, es gibt ein paar Ausschnitte, die man sich auf YouTube anschauen kann. Also es hat jetzt nichts mit der Musik von den Comedian Harmonies zu tun, sondern einfach mit der ganzen Geschichte, weil es natürlich modern aufgezogen ist. Aber was bei uns schon bekannt ist, ist der Film vom Josef Vilsmaier, der deutsche Spielfilm. Mhm. Den kennt ihr wahrscheinlich auch.
Ja.
Ja.
Den haben wir sogar mal als Band gemeinsam angeschaut.
Bei unserer Weihnachtsfeier. Es hat mich sehr bewegt. Ich glaube, ich habe ihn dann nur ein, zweimal gesehen sogar. Ja. Und ja, tragisch, herzzerreißend. Und
ja.
Ich bin eigentlich gar nicht so nah am Wasser gebaut, aber
da muss man schon weinen
zum Schluss.
Doch.
Ja, na, vor allem, es wird dann auch, also diese Schlussszene, also für diejenigen, die den Film jetzt nicht kennen, sie spielen das letzte Konzert, weil sie dann einfach nicht mehr auftreten dürfen eben und sich dann trennen. Und es steht dann auch zum Schluss, dass sie sich nie wieder gesehen haben.
Ja.
Und das finde ich dann auch so traurig, weil sie waren dann halt verstreut in der Welt und sind vereinzelt auch halt, einer ist verarmt gestorben, der erste Tenor. Also und wenn man das dann mit dieser ganzen Vorgeschichte in dem Film, wo ihm erzählt wird, wie sie groß werden, wie sie sich gefunden haben, dann ist das noch einmal tragischer, mhm, finde ich.
Das ist natürlich dann auch ein bisschen zugespitzt und
dramaturgisch, ja,
sehr gut in die in Szene gesetzt. Weil ich glaube, dass sie tatsächlich auch sehr große Spannungen gehabt haben im Ensemble und im Kontext der Zeit natürlich wahrscheinlich gar nicht anders möglich. Und da wurde auch diskutiert, ob die gemeinsam vielleicht in Amerika bleiben, wo sie dann Mitglieder dagegen entschieden haben, weil sie in Deutschland bleiben haben, China. Jetzt drei von denen.
Mhm.
Und natürlich hat das dann andere vor den Kopf gestoßen, die jüdischer Abstammung waren und dementsprechend gehen haben müssen oder flüchten haben müssen. Mhm. Also ich glaube, da waren große Spannungen.
Es hat dann noch so Folgegruppen gegeben. Das ist zum Beispiel auch dann immer die Frage, die Hits, die nachher noch bekannt geworden sind, zum Beispiel dieses Ich wollte, ich wäre ein Huhn, mhm, das ist relativ bekannt, aber das war nicht von der ursprünglichen Comedian Harmonists Truppe. Das war dann nämlich vom Meistersextett. Also das Meistersextett waren die, die in Deutschland geblieben sind, und die Comedy Harmonists waren die, die im Exil waren. Das, mhm, waren die, die zum Beispiel dann auch mit der Josephine Baker aufgetreten sind.
Mhm.
Das, also ich meine, das ist jetzt nur ein Detail, weil die Gruppe dann eben aufgeteilt war. Ja, und die haben dann halt andere Leute dazugenommen, damit sie wieder zu sechst sind. Also fünf Stimmen plus Klavier war es halt immer.
Es ist echt voll spannend, weil es gibt ja heute noch diese Gruppen, die Salzburger, die Wiener, die was auch immer.
So wie bei den Mozartkugeln so auch, da gibt es auch, ja, oder bei der Sachertorte, muss man.
Irgendwie so eine Art musikalisches Franchise-Unternehmen sehr schnell gewesen, weil die Marke halt damals so stark war. Ich war selber überrascht, wie wir wieder ein bisschen mit ihnen beschäftigt haben, dass das eigentlich Worldstars waren.
Mhm.
Und die hat so kurze Zeit gegeben und es ist eigentlich unglaublich, dass sowas passieren hat, China. Und es hätten auch beide Nachfolgegruppen genauso erfolgreich sein, China. Aber die sind halt aufgrund des Weltkrieges oder den Jahren davor nicht in der Lage gewesen, das halt irgendwie kontinuierlich auszuüben. Also diese deutsche Gruppe da, die abgespaltene, die hat dann, glaube ich, irgendwann ein Auftrittsverbot gekriegt, weil es nicht irgendwie die deutschen Tugenden supporten oder so.
Mhm.
Also obwohl die dann eh schon ein Programm gehabt haben, das, glaube ich, auf der super harmlosen, alles beschönigenden Seite war. Mhm. Und selbst das war dann den Nationalsozialisten nur zu wenig deutsch oder was auch immer. Mhm. Und die amerikanische Gruppe, ja, das war halt nur viel komplizierter. Ich glaube, da waren dann Reisebeschränkungen und es waren dann trotzdem irgendwie deutsche Staatsbürger, die in Amerika leben und so weiter. Also das ist alles.
Ja, deshalb haben sich die auch nie wieder gesehen. Also das ist
ja.
Ja,
auch die Frage, ob sie überhaupt wollen hätten.
Ja.
Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss. Und sage mir auf Wiedersehen, leb wohl. Wir haben uns so heiß geliebt und unser Glück war nie getrübt. Drum sage ich dir auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, leb wohl. Ob du mir treu sein wirst, sollst du mir nicht sagen. Wenn man sich wirklich liebt, stellt man nicht solche dumme Fragen. Gib mir den letzten Abschiedsgruß, weil ich dich heute verlassen muss. Ich freu mich auf ein Wiedersehen, auf Wiedersehen, leb wohl.
Wir haben uns gefunden, geliebt und heiß geküsst. Es waren schöne Stunden, die man nicht mehr vergisst. Ein Märchen geht zu Ende, drum reich mir deine kleinen Hände.
Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss. Und sage mir auf Wiedersehen, leb wohl. Wir haben uns so heiß geliebt und unser Glück war nie getrübt. Drum sag ich dir auf Wiedersehen, leb wohl. Ob du mir treu sein willst, sollst du mir nichts sagen. Wenn man sich wirklich liebt, stellt man nicht solche dummen Fragen. Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss. Ich freu mich auf ein Wiedersehen, auf Wiedersehen, leb wohl. Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss. Und sage mir auf Wiedersehen, leb wohl.
Den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss.
Ich freu mich auf ein Wiedersehen, auf Wiedersehen, leb wohl.
Nein, ich finde das einfach, aber das ist wahrscheinlich generell in der Zeit anders gewesen. Ich finde es so bemerkenswert, das Klavier ist so weit hinten jetzt irgendwie. Vom Panorama, vom Soundpanorama und die Hauptstimme kommt immer so gut durch und es ist extrem, da muss man schon mit den Positionen so genau arbeiten. Also das ist einfach extrem gut gemacht.
Ja.
Ich meine, es rauscht halt natürlich extrem, aber gut.
Aber das,
das stört eigentlich nicht.
Ja. So. Ja. Das ist das Ohr irgendwie recht.
Das ist bemerkenswert.
Ja.
Ja.
Also du hast vorhin gesagt, du bist nicht nah am Wasser gebaut, aber ich habe auch am Ende des Films geweint. Das war die Schlussnummer von dem Film.
Ja.
Ja. Sehr rührend. Mhm. Aber was auch anders ist, um noch einmal eine andere Kurve hineinzubringen, die sind immer ausnahmslos im Frack aufgetreten. Das wird euch wahrscheinlich nicht einfallen, oder?
Das ist ein super Thema.
Also damals war das natürlich ganz klar, dass es ein Frack sein muss. War die Kleidung der Bühne, die Kleidung der Sänger, die Kleider der Musiker überhaupt.
Ja, wir haben so den Zugang verfolgt, dass das ein bisschen leger sein darf, so Alltagskleidung. Es hat sich dann auch über die Jahre ein bisschen verändert, dass man dann auch extra Sachen für die Bühne kauft. Und dann gibt es auch so Charaktere auf der Bühne bei uns. Und einer ist immer ein bisschen extravaganter anzogen. Und also das ist nicht immer dasselbe, aber meistens. Aber das ist schon eigentlich wichtig für uns, dass wir da jetzt nicht eben auch um nicht in so ein Fahrwasser von einer klassischen, also nicht im musikalischen Sinn, sondern so einer A Cappella-Band zu kommen, dass wir jetzt nicht uniformiert auf der Bühne stehen, ist uns sehr wichtig. Ich glaube, das kann man mal festhalten.
Also, dass ihr nicht alle dasselbe anhabt,
meinst genau. du? Genau.
Und das war mit dem Frag der Fall.
Genau.
Das Uniformierte. Ja.
Also dann soll es auch nicht irgendwie spießig sein. Also, es soll eher ein bisschen cool sein, gebe ich jetzt mal zu.
Ist es eh.
Und, ja, also. Hat sich,
danke für das
Dankeschön,
Kompliment.
Dankeschön. So hat sich das irgendwie über die Jahre auch, ist das auch eine fixe Sache bei uns, wie wir uns anziehen. Das ist schon auch wichtig und auch wenn es jetzt nicht so den roten Faden hat, aber ist schon ein gutes Thema.
Naja, aber zumindest das war damals nicht das Thema. Ich glaube, die haben nicht diskutiert, was sie anziehen, weil das war ganz klar, dass die im Frack auftreten.
Ganz normal im Konzert hat man einen Frack an. Genau.
Ja.
Ich meine, es wird auch nicht von allen geliebt, unsere Outfit-Wahl. Mhm. Da gibt es dann auch manchmal, also hin und wieder fühlt sich sogar wer vor den Kopf gestoßen. Mhm. Wie kann man nur so auf die Bühne gehen?
Also da redet man dann man im würdigt, T-Shirt und nicht im Hemd.
Ja,
oder?
Dann
man würdigt
so.
Ja auch ein bisschen das ganze Spektakel dann damit herab. Also eine Bühne wird entweiht so irgendwie. Ja. Das sind jetzt krasse
Ausnahmen.
Das sind schon Ausnahmen.
Ihr müsst euch wohlfühlen, dem Publikum soll es gefallen, ja, und man will sich irgendwie abheben. Also es ist, wenn ich heute jemanden, einen Sänger auf der Bühne im Frack sehe, ich finde das einfach nicht mehr zeitgemäß. Aber das ist Geschmackssache, weil ich kenne ganz viele, die total enttäuscht sind, wenn ein Sänger nicht im Frack auf die Bühne geht. Ja. Also ich glaube, man kann es nie allen wirklich recht machen. Man kann nur für sich entscheiden, glaube ich, wir machen das so und Punkt.
Und es ist ja letztendlich trotzdem eine Nebenerscheinung, weil es ja nicht ums Outfit gehen sollte.
Ja, aber es ist der erste Eindruck. Bevor ihr den ersten Ton singt, sieht man euch.
Ja.
Wenn man euch nicht kennt, sieht man euch zuerst, bevor man was hört. Also ich finde es total wichtig. Ja? Hast du noch irgendwas in der dreistündigen Doku gesehen, was du noch anbringen willst?
Ich finde, man kann die Doku auf jeden Fall erwähnen. Die ist vom NDR und nennt sich 6 Lebensläufe. Da geht es tatsächlich hauptsächlich um Interviews der Beteiligten. Also ich glaube, 4 haben da noch gelebt und ihrer Partnerinnen. Also ist wirklich zu empfehlen, ein wahnsinnig spannendes Zeitdokument.
Mhm. Ja, dann kommen wir zum Schluss und ihr kriegt wie alle anderen, meine Gäste, die letzte Frage. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Hoffentlich schon was. Es gibt verschiedene Ebenen. Ich denke mal, okay, es gibt die gesellschaftlich relevanten Jobs, wie jetzt zum Beispiel Ärztinnen oder jeder macht halt seine Sachen und alle sind wichtig und wir machen halt Musik und ich finde, das ist schon auch wichtig und in der Zukunft auch wichtig.
Also ich würde mal unterscheiden, zum einen selbst Musik zu machen, Kunst zu machen, Kultur zu machen, würde ich allen Menschen raten. Es ist einfach eine Beschäftigung mit sich selber, beziehungsweise dann auch vielleicht noch beim Musik machen eine Beschäftigung mit anderen. Das ist sehr bereichernd und wirklich sehr empfehlenswert. Und jetzt auf einer anderen Ebene, Kunst und Kultur ist immer eine Form von einem Zusammenkommen. Da trifft man sie und dann wird man unterhalten und dann auf einer anderen Seite wird man vielleicht auch zum Nachdenken angeregt. Und es ist, glaube ich, wichtig in unseren Zeiten, dass man miteinander redet, dass man einander zuhört und dass man sich nicht isoliert voneinander und nur mehr mit seinesgleichen abhängt. Und da ist auf jeden Fall Kunst und Kultur eine Plattform, um solche Momente, solche Begegnungen, so ein Miteinander möglich zu machen.